den Spuren von Sagen, Mythen und Legenden.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Die Sagensammler auf den Spuren von Sagen und Legenden. Auch für die heutige Sendung haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich selbst schon auf Spurensuche gemacht hat, nicht nur während seines Germanistikstudiums und seiner Promotion über Goethes Walpurgisnacht. Nein, er hat auch schon mehrere Bücher zum Thema geschrieben und wir freuen uns ganz arg, dass er uns zugeschalten ist, Dr. Thomas Höfgen. Hallo Thomas!
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Hallo Thomas, wir freuen uns auch sehr.
Wir haben uns gedacht, wir starten wie immer mit einer Sage. Eine Sage, die du dir ausgesucht hast und die wird uns jetzt die Miriam vorlesen.
Die Sage vom Frau Holleteich. Wer von euch hat noch nie vom sagenhaften Reich der Frau Holle gehört? Wer sich auf die Suche nach einem Weg dorthin macht, wird unweigerlich zum Hohen Meißner marschieren und dort den Frau Holleteich aufsuchen müssen. Aber Vorsicht! Er liegt an einer sumpfigen Moorwiese und wer seine Schritte nicht achtsam setzt, kann leicht im Moor stecken bleiben. Was aber ist das Besondere an diesem Teich? Die Frauen schätzen schon seit Hunderten von Jahren die heilende Wirkung des Wassers und ein Bad in dem kühlen Nass hilft nicht nur gesund zu werden, sondern macht sie auch fruchtbarer und verhilft ihnen zu einer sanften Schwangerschaft. Wenn dann die Geburt ansteht, bringt die Holle die kleinen Kinderseelen aus den Tiefen des Teichs hinauf zu ihren Müttern. Manchmal, so heißt es, zieht sie aber auch Kinder wieder zu sich herab, um sie zu prüfen. Entdeckt sie in einem Kinderherzen Güte und Dankbarkeit, segnet sie das Kind mit ewigem Glück. Sollte sie aber Boshaftigkeit und Missgunst erkennen, bringt sie diese Dunkelheit nach außen und schickt die Kinder hässlich und unglücklich zurück ans Ufer. Diejenigen, die aus ihrem Reich zurückgekehrt sind, berichten, dass die alte Holle auf dem Grund des Sees einen wunderschönen Garten pflegt, in dem die saftigsten Früchte, die herrlichsten Gemüse, heilende Kräuter und die schönsten Blumen zu finden sind. Und aus dem Mehl ihres goldenen Getreides backt sie die köstlichsten Brote und Kuchen. Auf ihren Haushalt legt sie großen Wert. Es ist alles blitzblank und ordentlich und wenn die Zeit gekommen ist, schüttelt sie ihre Betten aus und lässt es so auf der Erde schneien. Aber die Holle sitzt nicht nur in ihrem Teich. Nein, alljährlich zieht sie über die Felder und spricht ihren Zauber über sie, damit sie fruchtbarer werden. Es kann aber auch sein, dass sie brausend und tosend als Herrin des wilden Heeres die Menschen vor Angst in die Häuser treibt. In manchen Nächten besucht sie die Häuser der Leute und sieht nach dem Rechten. Lebt dort eine faule Spinnerin, wird sie bestraft, indem die Holle das Garn verheddert und besudelt oder gar das Flachs anzündet. Ist sie mit dem Werk einer Spinnerin aber zufrieden, spinnt sie selbst noch eine Weile und macht so alle Spulen. Doch nicht nur vom Frau Holleteich am Hohen Meißner gibt es Geschichten der außergewöhnlichen Sagengestalt. Im Odenwald und Kraichgau gibt es Quellen, die mit Frau Holle in Verbindung gebracht werden und als Kinderbrunnen gelten und sogar Hullefräli, die den Menschen im Haushalt helfen. Und jetzt ende ich bewusst mit einer Frage an den Fachmann. Frau Holle, ein Fantasiegebilde aus den Märchen und Sagen oder eine Erinnerung an eine uralte Göttin?
Ja, vielen Dank erstmal für das Vortragen. Mich würde jetzt auch schon interessieren, welche Variante das genau wäre. Das war nämlich nicht aus den deutschen Sagen von den Grimms, wenn ich mich nicht täusche.
Nee, wir haben ja das, in traditionell haben wir das ein bisschen umgeschrieben und
Ah.
so, dass es sich einfach flüssiger und ja, schöner anhört. Und das ist so ein Mischmasch, ne? Aber
Genau.
das ist die Grundlage, ne?
Grimm inspiriert, Seißler getextet.
Ja, und jetzt habt ihr ja auch schon was gemacht, was mit Sagen und ähnlichen volkstümlichen Überlieferungen über die Zeit immer passiert. Na, es werden Varianten gebildet, wobei aber die Motive immer dieselben bleiben. Das
Genau.
ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, und ich antworte direkt mal total pointiert auf die Frage, um zu verstehen, dass zumindest einige der Sagenmotive eben und auch der Sagenfiguren durchaus keine neueren Erfindungen sind, sondern in vielen Fällen zurückgehen auf viel älteres Mythengut. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich bin ganz fest davon überzeugt mittlerweile, dass es sich bei Frau Holle um eine alte Göttin handelt, genauer gesagt um eine Göttin der Germanen. Und dass es also keine in der Neuzeit erfundene Figur ist, sondern dass man, wenn man da zurückgeht bis in die germanische Altertumskunde, dieselbe Figur auch findet. Und mit dieser These, mit diesem Punkt stehe ich übrigens auch nicht ganz alleine da. Ganz im Gegenteil, also die Brüder Grimm, die ja als erste solche Sagen und auch Märchen und so weiter gesammelt haben und dann auch erforscht haben, die haben diese These auch schon aufgestellt, namentlich, dass es sich bei Frau Holle um eine Göttin der Germanen handelt.
Aber wurden
Und
dann irgendwie
ja,
widerlegt, nicht? Also,
naja, widerlegt, wie.
oder da gibt es einen Streit, ne?
Ja,
Irgendwie.
genau.
Ja, genau.
Genau. Widerlegt wurde da gar nichts bei den Grimms. Dann heißt es heutzutage auch in der modernen Märchen- und Sagenforschung immer wieder, die Grimms hätten da ein bisschen übertrieben oder das stimmt alles nicht so ganz. Das waren Romantiker, heißt es dann. Die hätten am Ende das alles irgendwie selbst erfunden oder so. Das ist aber mit Verlaub, wie man eigentlich mittlerweile wissen sollte, Quatsch.
Sehr
Denn
gut.
ich möchte mal auf ein Werk referieren. Das wäre nur ein Beispiel. Es gibt eine emeritierte Germanistikprofessorin, Erika Timm heißt die. Die hat ein Buch geschrieben. Ich glaube, Erstveröffentlichung war 2001 oder 2003. Ich weiß es nicht mehr. Gibt auch eine zweite Auflage mittlerweile. Die hat ein Buch geschrieben, Frau Holle, Frau Percht und verwandte Gestalten. In diesem Buch legt sie, wie ich finde, ganz klar dar und macht geltend, dass die Grimms recht hatten. Das ist übrigens ein Zitat von ihr. Die Grimms oder Jakob Grimm damals hatte recht und er hatte doch recht. Und sie belegt in ihrem Buch, dass Frau Holle eine Göttin der Germanen ist. Und zwar macht sie das sprachgeografisch vor allem. Also ich versuche mal ganz schnell zusammenzufassen. Sie hat festgestellt, dass dieselbe Figur in ganz Deutschland unter unterschiedlichen Namen auftreten kann. Also Holle und Holda und so weiter. Das kennen wir vor allem von den Brüdern Grimm. Aber im Süden kennt man vielleicht auch zum Beispiel Percht oder Berchta. Und manche kennen vielleicht auch den Namen Herke. Könnte ich jetzt weiter aufzählen. Es gibt
Bei
ganz viele
uns gibt's
verschiedene.
Hula, die Hula-Fräli im
Ja,
Odenwald.
genau.
Hula,
Und
ja.
alle diese unterschiedlichen Namen, die in verschiedenen Regionalsagen auftauchen, lassen sich aber zurückführen auf diese eine selbe Figur. Und die lässt sich historisch nachweisen. Erika Timm weist das, glaube ich, bis ins Mittelalter nach. Frühe Mittelalter bis 800 oder so. Und da sind wir eben bei diesen germanischen Gentes und die Germanen erkannten diese Figur unter welchem Namen auch immer, vielleicht unter all diesen Namen, je nachdem, wo man lebte und je nachdem, in welcher Mundart man kommuniziert hat, in welchem Dialekt man gesprochen hat, kannten diese Figur auch. Und selbst auch da noch mal ganz kurz am Ende, der Frau Holle-Teich, der ja sagenhafterweise mit Frau Holle verbunden wird, da wissen wir jetzt nicht genau, ob die Germanen, die alten Katten, die da damals lebten, das war so ein germanischer Stamm, ob die wörtlich Frau Holle verehrt haben an diesem Teich, aber wir wissen, dass das ein Opferteich war von germanischen Stämmen. Also die Germanen trieben sich auch schon an diesem Teich auf dem Hohen Meißner herum und haben da ein weibliches Numen verehrt. Und das wird wahrscheinlich in unserem Sprech heute Frau Holle gewesen sein.
Wir haben hier auch vom Katzenbuckel hier im Odenwald gibt es auch eine Sage. Das ist eine ganz kurze Sage, deswegen kann ich die kurz erzählen, von einer heidnischen Priesterin, die noch am Katzenbuckel lebte. Und dann, während der Christianisierung ist sie dann vertrieben worden und lebte in den Wäldern und kam nur noch dann ins Dorf, um sich Feuer, also für ihr Licht zu holen, mit einem Kienspann oder so, ne? Also,
Ja, hochinteressant. In dieser Sage ist ja auch die Funktion der Frau Holle als Anführerin der wilden Jagd. Und das ist ja schon sehr außergewöhnlich, weil ansonsten taucht ja in der wilden Jagd meistens Wodan oder Odin als Anführer dieser Geisterherrscher auf. Und ich finde es ganz interessant, dass die Gebrüder Grimm das schon erwähnt haben. Wie siehst du das, Thomas?
Ja, kann ich was zu sagen? Natürlich. Also die wilde Jagd wäre auch für sich selbst schon wieder ein interessantes Thema, auch für uns hier, ne? Eine Sage, die auch sehr bekannt ist. Aber auch da geht man in der germanischen Altertumskunde und Skandinavisten und so weiter gehen auch mittlerweile, das ist eigentlich klar, dass diese Sage in ihren Motiven, nicht in allen Varianten, aber in ihrer Motivik zurückgeht auf die germanische Mythologie und auf die germanische Religion. Da haben wir auch Hinweise zu. Im Norden heißt die wilde Jagd auch Odinsjagd, und da steckt der Name des germanischen Hauptgottes Odin, so wird er im Norden genannt, beziehungsweise Wotan wird er im Süden genannt. Der Name steckt da drin. Das ist die wilde Jagd des Odin, des Wotan. Der führt traditionellerweise diese wilde Jagd an. Das waren wahrscheinlich so ekstatische Kultbünde im Übrigen. Das geht wahrscheinlich auf alte Rituale zurück, bei denen Menschen sich verkleidet haben mit Fell und Umzüge veranstaltet haben und so weiter. Traditionellerweise ist es also eben Wotan, Odin, der diese wilde Jagd anführt, der Kultgott dieses Kultes. Aber in manchen Überlieferungen ist es Frau Holle, die die wilde Jagd anführt. Und hier knüpfe ich wieder an das, was ich eben sagte. Denn ein Name dieser Frau Holle ist Frau Wode. Denn es ist nicht irgendeine germanische Göttin, mit der wir es hier zu tun haben, Frau Holle, sondern es scheint in der Tat die Gattin, die Ehefrau sozusagen des germanischen Göttervaters zu sein, also die Göttermutter. Erika Timm behauptet, und ich gehe da total mit, dass eine Namensvariante von Frau Holle im Norden nämlich Frigg ist. Also die germanische Göttermutter, die große Panthea, die Frau von Odin Wotan. Und die führt teilweise übrigens auch gemeinsam mit Wotan die wilde Jagd an, aber in manchen Varianten eben auch ganz alleine führt sie die wilde Jagd an. Und da fällt mir auch direkt ein, im Süden, im Alpenraum, gibt es ja bis heute diese Perchtenläufe. Also ich schmeiße jetzt viel zusammen, das müsste man alles über Stunden ausdifferenzieren, aber ne, wir wollen es ja hier mal auf den Punkt bringen. Diese Perchtenläufe, da steckt ja auch Perchta, dieser Name wieder drin, wahrscheinlich Frau Holle. Die führt die wilde Jagd, beziehungsweise bis heute in Anführungszeichen diese Perchtenläufe an. Das sind eigentlich lebendige Sagengestalten. Also die Perchtenläufe, das ist lebendige Sage oder lebendiges Sagenbrauchtum, so könnte man das sagen. Darf ich noch mal ganz kurz anknüpfen zum hohen Alter, falls hier Leute zuhören, die sagen, ja, das sind ja schöne Thesen, aber sind die denn auch in bla bla oder so? Das geht jetzt nicht über die Sagenforschung, sondern zur Märchenforschung. Nur mal ganz kurz. Vor ein paar Jahren haben zwei Forscherinnen, internationale Forscherinnen, die Märchen auch der Brüder Grimm untersucht mit phylogenetischen Methoden. Das sind eigentlich Methoden, die man in der Naturwissenschaft verwendet. So geht es um Abstammung irgendwie. Und die haben, ich sag mal salopp, ihren Computer gespeist mit Grimmschen Sagen. Und das Ergebnis ist gewesen, dass zumindest einige der volkstümlichen Überlieferungen der Märchen bis zu 6000 Jahre alt sind und in proto-indoeuropäischer Ursprache schon überliefert wurden. Also so viel
Der
nochmal zum
Hammer,
Thema.
ja.
Und die Grimms hatten doch recht. Jetzt kann natürlich auch in 2 Jahren wieder ein neuer Gegenerkenntnis kommen. Ne? Das ist ja in der Wissenschaft so. Aber der Forschungsstand heutzutage, eigentlich sollte das klar sein. Ich wundere mich bis heute, dass das noch nicht in den Büchern angekommen ist. Wenn man in so Sagen- und Märchenlexika aufschlägt, dann steht da eben immer noch: Entschuldigung, der alte Kram drin, Frau Holle wurde von den Grimms erfunden oder so, aber das ist einfach mittlerweile, es ist einfach widerlegt.
Ja, das
Und da
stimmt
kann man sich
echt.
persönlich drüber ärgern, ne? Aber das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, wenn man eine andere Meinung hat, wenn das Ergebnis nicht mit der Meinung übereinstimmt. Das hat damit eben nichts zu tun.
Also ich kenne die Studie, also ich kenne oder diese wissenschaftliche Arbeit, dass die teilweise bis so Jahrtausende alt sind. Zur Vorbereitung auf unseren ersten Podcast habe ich nämlich recherchiert, dass wir da ein bisschen was Hieb- und Stichfestes haben mit den Theorien, die wir da aufstellen. Wir haben ja da auch schon über Frau Holle und über das Alter und dass sie eine alte Göttin ist, auch schon gesprochen. Und da bin ich auch auf diese hochinteressante Studie getroffen eben und war dann erstaunt, dass es so wenig Literatur dazu gibt. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt dich gibt, der da wirklich auch schon einige Bücher, einige wunderbare Bücher veröffentlicht hat und die Theorien da ausführlich und sehr gut lesbar auch darlegst, ja.
Ja, freut mich. Vielen Dank. Ich möchte hier auch nochmal anmerken, also ich als Germanist führe viele, genau so in Grimmscher Tradition sozusagen, führe viele dieser Sagen, Märchen und volkstümlichen Überlieferungen auf die Germanen zurück. Das kann man auch machen. Jetzt haben wir allerdings gerade 6000 Jahre gehört. Dann kommt man ja in andere Bereiche. Ne? Die Germanen gab es dann auch gar nicht zu dieser Zeit. Dann würde man eher zu den diesen Indogermanen oder Indoeuropäern gehen, die kannten diese Märchenmotive offensichtlich auch schon. Und wenn man den Bogen noch weiter spannt, und das muss man tun, dann findet man dieselben Motive überall auf der Welt. Also Märchen wie Hänsel und Gretel oder so, die findet man auch auf anderen Kontinenten, teilweise eben in anderen Varianten. Dann gehen die nicht in den Wald, sondern gehen in die Wüste oder sonst wohin. Aber die Motive sind die gleichen. Das heißt, ist mir ganz wichtig persönlich hier, ich erzähle jetzt nicht, das ist alles urgermanisch oder so. Das hat man den Grimms vorgeworfen, da hat man die Grimms auch schon missverstanden. Das haben die so nämlich auch nicht behauptet. Die haben auch schon von dem Indogermanen zum Beispiel gesprochen. Aber das Sagen und Märchen sind ein Menschheitserbe. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ist jetzt ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, Märchen und Sagen sind die ältesten sprachlichen Überlieferungen, die wir überhaupt haben. Wir müssen diese Überlieferungen neben die uralten archäologischen Funde, die wir haben, legen.
Sehr gut,
Sprachliche
das sind wir
Überlieferungen,
d'accord. Sehr gut.
die anscheinend zumindest teilweise Tausende von Jahren alt sind, in den Motiven, nicht in der Variante, nicht in den Ausschmückungen. Aber die Motive sind offensichtlich wirklich alt.
Und es ist sehr wichtig, dass sie in jedweder Art weitergegeben und weitererhalten werden, ja.
Ja, natürlich, genau. Und deswegen treffen wir uns ja hier.
So ist es.
Das ist ein tolles Stichwort, denn es ist ja auch eine wunderbare Tradition, dass wir pro Folge immer zwei Sagen vorlesen. Und ich habe eine rausgesucht, die mir sehr gut gefällt. Zum einen und zum anderen, ich drauf gekommen bin, diese Sage zu wählen, weil ich von der Miriam dein Buch Der verteufelte Waldgott zum Geburtstag bekommen habe und darin gelesen habe. Und da habe ich gedacht, das könnte echt super gut passen. Und ich bin mal gespannt, wie du im Zusammenhang mit deinem Buch diese Sage interpretierst. Die wilden Leute vom Eichelberg. Am Eichelberg bei Oberflockenbach gibt es einen Felsen, den alle nur den Wildleutstein nennen. Man sagt, dass dort vor vielen Jahren eine Sippe wilder Leute hauste. Diese waren zwar nackt, dafür aber wie die Tiere des Waldes so stark behaart, dass sie selbst im kältesten Winter nicht frieren mussten. Ihr Leben war einfach. Und sie gaben sich meist mit Beeren, Nüssen und Kräutern zufrieden. Ab und an halfen sie den Bauern auf den Feldern, um dafür etwas Brot oder an Feiertagen auch etwas Feineres zu bekommen. Unter den wilden Leuten war auch ein junges Mädchen, das stets zum Essen holen zu den Bauern geschickt wurde. Doch einmal war das Wetter so gut, dass die Bauersleute noch bis zum Abend auf dem Feld waren, und das Mädchen sehr lange warten musste, bis die Bauersfrau endlich zu Hause war und das Essen für die wilden Leute gerichtet hatte. Je länger es dauerte, desto mehr fürchtete sich das arme Mädchen, denn sie musste immer vor Sonnenuntergang wieder bei ihrer Sippe sein. Als sie die Bauersfamilie verließ, war es wirklich spät geworden. Die Sonne verabschiedete sich mit ihren letzten Strahlen vom Horizont. Traurig wandte sie sich an die Bauersfrau und sagte: »Oh je, jetzt werde ich nicht mehr rechtzeitig zu unserer Höhle kommen. Morgen früh werdet ihr mein Blut fließen sehen.« Am nächsten Morgen fuhr der Bauer mit seinem Wagen am Übelwasser vorbei und sah tatsächlich, dass sich das Wasser des Bachs mit Blut vermischt hatte. Das junge Mädchen hat man aber seitdem nie wieder gesehen. Und auch die anderen wilden Leute waren von da an wie vom Erdboden verschwunden. Als eines schönen Tages wieder einmal Leute aus dem Dorf nach den wilden Leuten suchen wollten, fanden sie zwar keine Menschenseele, entdeckten aber am Fuße des Wildleutstein in einer Felsspalte eine Schatztruhe. Allerdings wagte es niemand, sie zu öffnen, da auf ihrem Deckel eine unglaublich große und scheußliche Kröte saß, die alle, die sie erblickten, so sehr abschreckte, dass sie sich schleunigst davon machten. Ja, als ich die Geschichte geschrieben habe und danach nochmal dein Buch Der verteufelte Waldgott reingelesen habe, da kam mir so der Gedanke, na, vielleicht sind die wilden Leute ja die Heiden, die sich während der Christianisierung zurückgezogen haben und da auch ganz stark so die Vermutung für unsere Region hier, vielleicht waren das ja die Alamannen, die nachdem sie von den Franken geschlagen wurden, sich in die Wälder zurückgezogen haben, um noch ihren alten Glauben leben zu können, der Zwangstaufe vielleicht sogar zu entgehen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, weil du dich ja sehr stark mit dem Thema beschäftigt hast, wie du das Ganze interpretieren würdest.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich höre diese Sage jetzt zum ersten Mal, deswegen da jetzt so aus der Pistole geschossen, die Interpretation hinzulegen, fällt auch mir in der Tat schwer. Wilde
ja,
Leute.
Schwierig ja. Muss es auch sein.
Ne? Also. Ja, ich finde die These schon spannend, gehe ich sofort drauf ein. Erstmal, wilde Leute gibt es ja allenthalben in der Sage. Ist ja auch eine Zentralfigur der Sage. Hat man auch viel herumgegrübelt, was es mit diesen Leuten auf sich hat. Manche haben überlegt, ob das irgendwie noch Erinnerungen an Neandertaler sind oder. Im europäischen Mesolithikum sind die einen schon sesshaft gewesen und andere zogen immer noch nomadisch als Jäger und Sammler durch die Gegend, ob das damit zu tun hat. Ich würde mich eher ganz stark dafür machen, dass da irgendwie die Erinnerung enthalten ist an, naja, solche ekstatischen Kultbünde, wie ich sie vorhin bei der wilden Jagd schon skizziert habe. Ne? In der wilden Jagd ziehen wilde Leute und im Übrigen auch wilde Frauen mit. Ich glaube, dass es da eher einen Zusammenhang gibt mit heidnischen Ekstasekulten, die schamanisch sind und in diesem ganz alten Animismus verwurzelt sind. Müsste man jetzt länger darüber reden, lasse ich mal so stehen. Aber deine These gefällt mir natürlich, so kann man das natürlich auch lesen, dass da irgendwie Erinnerung drinsteckt an die Heiden, die während der Christianisierungszeit ja durchaus, naja, das ist jetzt ein bisschen euphemistisch schon, vertrieben wurden. Müsste man sich im Detail mal ganz genau angucken. Also ich weiß nicht, wir könnten jetzt das große Feld der Christianisierung in der Tat einmal aufmachen. Ich weiß nicht, viele Leute wissen das nicht oder viele wollen es, glaube ich, auch nicht wahrhaben, dass die Christianisierung der vorchristlichen Völker nicht ausschließlich, aber eben zu großen Teilen auch gewaltsam abgelaufen ist. Ne? Vielleicht hier das Wasser des Baches mit Blut vermischt oder so, das würde in der Tat schon ganz gut dazu passen. Ich sage noch einmal, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, manche vielleicht sich nicht so an den Kopf fassen, natürlich lief die Christianisierung hier und da auch mal ganz friedlich ab, aber was meine Forschungen zu diesem Feld ergeben haben, war das eben sehr häufig und viel zu häufig auch gar nicht der Fall, sondern, also mein Beispiel dafür, du hast über die Alemannen geredet, das ist da im Süden, da lief das vielleicht ein bisschen anders ab, aber zum Beispiel bei diesem großen germanischen Stamm der Sachsen oder Altsachsen, hat übrigens nichts mit dem heutigen Sachsen zu tun, die lebten so im Niedersachsen und auch in NRW und oben Schleswig-Holstein und so. Die Altsachsen sind das beste Beispiel für das, was man Zwangschristianisierung nennen muss. Da gibt es ganz viele historische Überlieferungen. Das ist nichts, was ich mir irgendwie ausdenke, sondern ich versuche das gerade in meinem Kopf so zu strukturieren, dass ich es in wenigen Sätzen hier rauskriege. Ich erzähle mal ganz kurz. Ne? Also,
du hast noch Zeit.
Oder gibt es so einen zeitlichen Ablauf, dass die Leute sich vorstellen können, wann, wie das ablief?
Ja,
lief das über ein paar Jahrhunderte ab, die Christianisierung hier im Süden oder halt in Deutschland? Oder, ne,
ja, genau.
Wie war das ungefähr?
Nachdem Rom dann christlich wurde, ne, das wurde dann Staatsreligion, so 400 ungefähr, so ganz langsam fing das dann an, dass ja auch die ersten Missionare nach Nordeuropa zogen, weil da ja noch diese ganzen heidnischen, in Anführungszeichen, barbaren Völker lebten, die Germanen eben.
Besonders in England oder Irland waren die dann, ne? Irgendwie.
Ja, also bei den Kelten ging die Christianisierung, lief ein bisschen anders ab, zum Teil auch friedlicher, weil die vorher schon romanisiert waren.
Ah,
Die
ja,
Germanen waren
deswegen,
auch nicht
okay.
romanisiert, und deswegen war die Christianisierung auch teilweise eben sehr brutal.
Ah, okay.
Dann sind die ersten Missionare nach Norden gelaufen, dann kennt man auch solche Namen wie Bonifatius, der Apostel der Deutschen heißt es dann. Von dem gibt es zum Beispiel die Überlieferung, dass der zu den Katten, ne, am Frau-Holle-Teich ungefähr, da irgendwo in der Nähe, hingelaufen ist und die bekehrt hat. Allerdings nicht, wie sich manche frommen Christen sich das heute wünschen, mit der Bibel in der Hand und gesagt hat, komm, wir lesen mal dieses Buch gemeinsam und gucken mal, was wir damit machen, sondern der ist mit militärischem Gefolge dahin gegangen und hat einen Baum, den die Germanen, die ja naturreligiös waren, den die verehrt haben als Donaueiche. Da ist Bonifatius mit dem Beil hingegangen und hat diese Donaueiche kaputt gemacht, zerschlagen und hat also um darzustellen, dass, ne, die Naturreligion jetzt vorbei ist und dass jetzt Christliches hier angesagt ist, und hat aus dem Holz dieses Baumes ein erstes christliches Gebetshaus gebaut. So ungefähr muss man sich die Christianisierung eher vorstellen. Und noch ein zweites Beispiel, was noch viel, viel krasser ist. Jetzt komme ich zu den Altsachsen. Karl der Große, den kennt man wahrscheinlich so aus den Geschichtsbüchern, wird schon mal so als irgendwie Vater Europas bezeichnet. Mir völlig schleierhaft, warum. In Aachen wird bis heute der Karlspreis für europäische Integration verliehen. Mir völlig schleierhaft, warum, weil Karl der Große mit Verlaub einfach ein Typ ist, der Krieg gemacht hat. Und verschiedenste Völker, nicht nur die alten Sachsen, auch andere, auch Dänen, auch slawische Völker und so, angegriffen hat, um sie zu bekehren. In der Geschichtswissenschaft geht man mittlerweile in der Tat davon aus, dass es Karl dem Großen vor allem um Christianisierung ging, auch um Imperialismus. Der wollte Steuern einnehmen, klar. Aber Padberg oder so, Professor für Geschichte, geht auch davon aus, dass die Christianisierung da an erster Stelle stand. Und im Jahr 772 ist Karl der Große, das war seine erste Handlung als Alleinherrscher, ist er in das Land der Altsachsen eingedrungen, hat nicht nur Land und Leute ausgeraubt, das hat er in der Tat getan, sondern er hat auch das religiöse Zentralheiligtum dieses germanischen Stammes, nämlich wieder so ein Baumheiligtum, Irminsul heißt das, wir wissen nicht genau, wie das aussah oder was das war, wird so ein Baumheiligtum gewesen sein, hat er zerstört. Auch wieder als Statement, dass die Naturreligion jetzt vorbei ist und jetzt hier gefälligst alle fromme Christen werden sollen. Und ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen. Aber das ist ganz wichtig, weil es historisch auch evident ist, und das muss man eigentlich auch so wissen, und das sollte eigentlich auch in den Geschichtsbüchern mal drinstehen. Das Heidentum wurde per Gesetz verboten. Es wurde per Gesetz verboten. Da gibt es einen Gesetzestext, Capitulatio de Partibus Sactionae heißt das. Da stehen 34 Paragraphen drin, in denen den Heiden vorgeschrieben wird, was sie tun und lassen dürfen und was nicht. Und Paragraph 8 oder so zum Beispiel, ich glaube, das ist 8, lautet: Sterben soll, wer Heide bleiben will und es verschmäht, zur Taufe zu gehen. Das heißt, die germanischen, heidnischen Stämme wurden gezwungen, sich taufen zu lassen. Und sterben soll, wer Heide bleiben will. Und das wurde auch so durchgesetzt. Es gibt ein historisches Ereignis, kann man auch nachlesen. Das ist eingegangen in die Geschichte als das Blutgericht von Verden. Das ist ein Ort in Niedersachsen. Da hat Karl der Große an einem einzigen Tag 4.500 Heiden getötet, weil sie sich nicht taufen lassen wollten. Ja,
Das
Blutgericht von Verden. Manchmal streiten sich ein paar Forscher über die Zahlen, ob das wirklich 4.500 Heiden waren. Naja, aber selbst wenn es 1.000 waren, also ich nehme an, ihr seid genauso pazifistisch eingestellt wie ich. Man tötet erstmal null Menschen, auch nicht schon gar nicht aus religiösen Gründen oder so. Aber das ist eben die Christianisierung der Germanen gewesen, und das wird natürlich auch in verschiedenen Sagen überliefert. Ne, hat sich diese Erinnerung daran erhalten. Wenn schon nicht in den Geschichtsbüchern, dann auch wenigstens in den Sagen.
Aber die Sagen, die sind ja dann echt schon ja Jahrhunderte alt. Also ich habe das hier auch aus den Odenwälder-Sagen kenne ich das, dass dann wirklich von den Heiden, die vertrieben wurden nach der Christianisierung und sich in die Wälder zurückgezogen haben.
Ja.
Da sind die Geschichten ja schon viele hunderte Jahre alt, ne? Wenn die das noch in unserer Sagenwelt so beschrieben ist, oder? Dann wurde das in der Bevölkerung aber nicht vergessen, wenn die sich die Geschichten immer noch weitererzählt haben über Jahrhunderte.
Ja, man kann sich das vielleicht so oder so ähnlich vorstellen. Also die Heiden sind in der Tat, haben sich dann zurückgezogen, wenn sie ihre alten Traditionen weiterleben wollten. Und das haben sie natürlich erstmal getan. Es war nicht ganz so einfach da. Das war ja jahrhundertealte Traditionen, die ließen sich jetzt nicht einfach so ausmerzen. Deswegen wurden die teilweise im Geheimen fortgesetzt.
Also ich kenne hier auch noch, dass wir haben ja hier einige Quellen und Brunnen im Odenwald, die als Kinderbrunnen bekannt sind. Und da ist es auch, die sind bis heute noch bekannt als Kinderwunschbrunnen. Und ich habe das Gefühl, dass so eine kleine Gemeinschaft auch oder die Frauen unter sich solche Plätze auch weitergegeben haben und einfach von Großmutter zur Tochter und wieder weiter. Und da ist ein besonderer Ort, da gehst du hin. Da kannst du mal einen Wunsch aussprechen oder so, weil ja auch die Geschichte, die Kirche sehr patriarchal organisiert ist. Das ist so meine Theorie. Und dass sich einfach die Frauen untereinander so ein Wissen weitergegeben haben über Jahrhunderte, weil wo ging man denn mit Frauenproblemen hin, wenn es um Schwangerschaft und Geburt ging? Sicher nicht zu einem Priester, ja, der auch nur Latein sprach. Und die Frauen haben sich dann irgendwie selber zu helfen versucht und vielleicht zu einer Erinnerung auch noch an alte Göttinnen, an alte Quellgöttinnen, an Frau Hollebach gehalten, sodass bis heute diese Brunnen und Quellen als Kinderbrunnen oder Kindlesbrunnen noch bekannt sind, aus der auch die Kinderseelen kommen. Also haben wir sogar in meinem Heimatort, also ich komme hier aus einem kleinen Odenwald, einem Miniort, Allemühl, da gibt es einen Kinderbrunnen, wo die Kinderseelen herkommen. Das ist bis heute überliefert.
Ja, einige von den alten Sagen und Märchen und andere volkstümliche Überlieferungen gehen, die wir heute noch haben, gehen eben auf diese alten Zeiten zurück. Ne? Da muss man teilweise dann forschen und wirklich die Motive so ein bisschen rauskitzeln, auch nichts erzwingen oder so. Manchmal sind die Sagen auch einfach nur von ne, 100 Jahre alt höchstens oder so. Das gibt es natürlich auch. Es gibt da verschiedene Theorien, da müsste man auch länger drüber reden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da festlegen möchte, aber es gibt die Überlegung, ob diese Hexenverfolgung um 1500, ob das einfach, formuliere sehr vereinfacht, eine Fortsetzung dieser Heidenverfolgung im frühen Mittelalter ist, ob die Hexen da irgendwelche so Gruppen waren, die eben im Geheimen die alten Traditionen noch fortgeführt haben, könnte man überlegen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass, also offensichtlich haben wir um 1800 in der sogenannten Goethezeit und als die Grimms wirkten oder so, hatten wir solche Überlieferungen noch, denn die haben die ja aufgeschrieben und haben sich damit beschäftigt. Johann Wolfgang Goethe hat sich sein halbes Leben lang mit alten Sagenstoffen, nicht nur mit der Walpurgisnacht, sondern auch mit ganz vielen anderen Sachen, auch der Erlkönig oder so. Das geht zurück auf eine alte dänische Volksballade, Elverkonge. Ne, die haben diese Sachen nicht erfunden, sondern die haben die erforscht. Die Sagenstoffe existierten bis in die Goethezeit. Heine hat sich damit beschäftigt. Die Grimms haben die aufgeschrieben. Also natürlich haben diese Sachen überliefert. Jetzt wollte ich eine Sache noch sagen. Das ist auch für euch ganz interessant. Also im Verteufelten Waldgott in meinem Buch beschreibe ich eben hauptsächlich nicht nur einfach diese Christianisierung, die so dramatisch und gewaltsam zu Teilen ablief, sondern eben auch, dass damit eine Verteufelung der heidnischen Traditionen einherging. Ja, es ist auch ganz einfach wieder, die heidnischen Götter der Germanen wurden mit Teufeln, Unholden, Hexen und Dämonen und dergleichen gleichgesetzt. Gibt es auch die historischen Überlieferungen, altsächsische Taufgelöbnis, werden Wodan, Dona und Sachsnot, germanisch-heidnische Götter, ausdrücklich explizit mit dem Teufel gleichgesetzt. Und das passiert eigentlich mit der ganzen Naturreligion, wo vorher die Heiden. Der Naturdienst, der heidnische Naturdienst wurde zu einem Satans- und Teufelsdienst umgedeutet. Und dann hat man gesagt, das sind alles Satanisten, weil das in der Theologie, im theologischen Weltbild, die haben eben diese duale Unterteilung. Ne? Da gibt es keine Zwischenräume. Es gibt den guten, lieben Gott und den bösen Teufel und die Heiden waren eben Teufel alle und so. Aber für die Sagenforschung, man kann ein bisschen zugespitzt wieder formuliert, wenn in irgendwelchen alten Sagen die Rede von Teufeln und Hexen ist, dann kann man da mal ganz genau hingucken. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich da heidnische Figuren hinter verbergen, heidnische Götter hinter verbergen oder eben, dass da Erinnerungen enthalten sind an alte heidnische Priester oder Priesterinnen. Das ist wohlgemerkt nicht immer so, aber das sind Spuren. Du hast eingeleitet vorhin mit Spurensuche. Das sind Spuren, denen man mal nachgehen kann. Und manche von diesen Spuren, ne, bei denen ist das dann tatsächlich so.
Vor allem, wenn man dann auch noch auf die Orte dazu stößt, ne? Wenn dann so eine Teufelssage mit einem Stein in Verbindung gebracht wird oder so, gibt es ja ganz oft die Orte. Und ich habe gesehen, ich folge euch, dir und deiner Frau ja auf Social Media, dass ihr auch sehr gerne diese Orte aufsucht, so wie wir auch, und dem Ganzen nachspürt, gell?
Ja, Goethe ist mal auf den Blocksberg, ne, den sogenannten, also den Brocken im Harz gelaufen, und er hat sich mit der Walpurgisnacht beschäftigt, ne, also mit dem Hexensabbat, Jahreshauptversammlung des Teufels und so weiter, was da, Entschuldigung, viele Christen eben fabuliert haben. Völliger Schwachsinn natürlich. Und er ist darauf gegangen, persönlich, im Jahr, das war im Winter 1777 übrigens. Und ich weiß nicht, ob ich das Zitat hinkriege. Als er dann abends wieder zurück war, hat er einen Brief geschrieben an Charlotte von Stein, und er sagte, Zitat: "Und ich war oben heut und habe auf dem Teufelsaltar meinem Gott den liebsten Dank geopfert."
So,
Ja,
so.
also er geht auf den Teufelsstein, von dem es
Ja.
heißt, oh, da gehen nur Satanisten hin, und sagt, ich opfer aber da meinem Gott. Und Goethe war ja Heide, nicht weil ich mir das wünsche, sondern weil er das mehrfach selbst gesagt hat, und er war Pantheist und hat die Natur verehrt, so ähnlich übrigens wie die Germanen vorher oder wie die anderen heidnischen Völker dieser Welt vorher. Und er hat auf diesem schlimmen Teufelsstein natürlich die Gottnatur verehrt, weil dieser ganze Teufelsspuk ja ein Fabulat, eine Erfindung von
Ja.
irgendwelchen christlichen Missionaren ist.
Ein wunderbares, könnte man fast schon sagen, Schlusswort. Also mit Goethe zu enden ist immer gut. Und ich möchte an der Stelle zuallererst sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dich eine halbe Stunde deiner Zeit geopfert hast. Nicht auf einem Stein, sondern hier heutzutage digital, um mit uns zu sprechen. Ich kann jedem nur empfehlen, in der Buchhandlung mal nach Thomas Höfgen zu gucken und sich selber noch mal weiter in die Themen, die du bearbeitest, zu vertiefen. Und wünsche dir von unserer Seite, also von meiner Seite erstmal noch viel Erfolg.
Vielen Dank, lieber Thomas. Hat super viel Spaß gemacht und ja, vielleicht hören wir uns irgendwann noch mal zu irgendeinem tollen Thema.
Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir uns hier einmal zumindest kurz austauschen konnten.
So, meine Lieben, das war die dritte Folge unseres Sagensammler-Podcasts. Es ist leider schon wieder vorbei. Wir hören uns aber in knapp einem Monat. Und bis dahin wünsche ich euch eine sagenhafte Zeit und einen schönen Sommer.